7. Lieder in der Nacht. Als Tiffany und Frau Proust die Quelle des Getöses erreichten, war die Straße bereits mit einer imposanten Schicht Glasscherben bedeckt. Nicht weniger imposant war der Trupp besorgt dreinblickender Männer, die Rüstungen trugen und die Sorte Helm auf dem Kopf hatten, aus der man im Notfall gut seine Suppe löffeln könnte. Einer von ihnen errichtete eine Barrikade. Ein paar andere Wachen sahen alles andere als glücklich darüber aus, dass sie sich auf der falschen Seite der Absperrung wiederfanden. Vor allem, weil ein wie ein Schrank gebauter Kollege von ihnen gerade im hohen Bogen aus einem der Wirtshäuser geflogen kam, die fast lückenlos die ganze Straßenseite säumten. Laut Wirtshausschild handelte es sich um des Königs Kopf, der inzwischen wahrscheinlich einen ordentlichen Brummschädel hatte. Bei seinem Flug durchs Fenster riss der Gesetzeshüter auch noch die allerletzten Glasreste mit sich, und als er unsanft auf dem Bürgersteig landete, kullerte sein Helm, der für den Eintopf einer Großfamilie plus Freunde und Bekannte ausgereicht hätte, mit einem blechernen Gloing, Gloing, Gloing die Straße hinunter. Ein anderer Wachmann rief:
»Sie haben den Feldwebel!«
Während von beiden Enden der Straße noch mehr Wachleute herbeieilten, tippte Frau Proust Tiffany auf die Schulter und säuselte:
»Zählst du mir noch einmal ihre guten Seiten auf?«
»Ich bin hier, um einen Jungen zu finden und ihm zu sagen, dass sein Vater tot ist«, sagte Tiffany sich, »und nicht, um die Größten schon wieder aus irgendeinem Schlamassel herauszupauken.« »Sie haben das Herz auf dem rechten Fleck«, antwortete sie.
»Das bezweifle ich ja auch gar nicht«, sagte Frau Proust, die sich königlich zu amüsieren schien. »Aber mit dem Arsch sitzen Sie auf einem Scherbenhaufen. Achtung, jetzt kommt Verstärkung.«
»Ich glaube kaum, dass das was nützt.« Doch zu Tiffanys großer Überraschung sollte sie Unrecht behalten. Die Wachen verteilten sich und bildeten eine Gasse bis zum Eingang des Wirtshauses. Die Gestalt, die entschlossenen Schrittes hindurch marschierte, war so winzig, dass Tiffany sie nur mit Mühe erkennen konnte. Der kleine Mann sah aus wie ein Größter, aber mit einem... Tiffany riss die Augen auf. Tatsächlich, er trug den Helm der Stadtwache, kaum größer als der Deckel eines Salzstreuers. Das konnte doch gar nicht sein. Ein Größter auf der Seite des Gesetzes? Wo gab es denn sowas? In der Kneipentür blieb er stehen und brüllte:
»Ihr seid verhaftet, elendes Lumpenpack! Alle, wie ihr da seid! Ich sag euch jetzt mal, wie der Hase läuft. Ihr könnt's entweder auf die harte Tour haben, oder...«
Er überlegte kurz.
»Nee, nix. Das war's schon. Ne andere Tour kenn ich nicht.«
Und mit einem Satz war er im Wirtshaus verschwunden. Die »Wir sind die Größten« kämpften eigentlich immer. Für sie waren Raufereien Hobby, Sport und Unterhaltungsprogramm in einem. In Professor Buchfinks berühmtem Werk über Sagen und Legenden hatte Tiffany gelesen, dass viele alte Völker glaubten, ihre Helden zögen nach dem Tod in eine Art Festhalle ein, um dort bis in alle Ewigkeit zu kämpfen, zu schlemmen und zu bechern. Tiffany fand zwar, dass ein solches Leben nach spätestens 3 Tagen stinklangweilig sein müsste, aber die Größten wären dort ganz sicher in ihrem Element. Wahrscheinlich würden die Sagenhelden sie spätestens auf halbem Weg zur Ewigkeit genervt wieder an die frische Luft setzen. Allerdings nicht, ohne sie vorher auf den Kopf zu stellen, um etwaige Besteckteile aus ihnen herauszuschütteln. Die »Wir sind die Größten« waren in der Tat grimmige und furchterregende Kämpfer, mit nur einem, aber, wie sie es sahen, unbedeutenden Handicap. Bereits Sekunden nach Beginn eines Kampfes gewann der Spaß an der Freude die Oberhand, und dann gingen sie auch schon mal aufeinander los. Auf die nächsten Bäume oder, wenn sich gar kein anderes Angriffsziel anbot, auf sich selbst. Nachdem die Wachen ihren Feldwebel wiederbelebt und ihm seinen Helm zurückgeholt hatten, setzten sie sich hin und warteten auf das Ende des Schlachtenlärms. Nach gefühlten 1-2 Minuten trat der winzige Wachmann aus dem verwüsteten Gebäude heraus und zog den großen Jan, einen Riesen unter den Größten, der allem Anschein nach tief und fest schlief, an einem Bein hinter sich her. Er legte ihn ab und ging abermals hinein.
Als er wieder herauskam, trug er den bewusstlosen Rob irgendwer über der einen und den bewusstlosen doofen Wooly über der anderen Schulter. Tiffany bekam den Mund nicht mehr zu. Das konnte doch nicht wahr sein. Die Größten gewannen immer. Nichts und niemand bezwang einen Größten. Sie waren unbesiegbar. Und nun das. Überwältigt von einem Männchen, das nicht größer war als ein Salz- oder Pfefferstreuer. Als der Vorrat an Kobolden aufgebraucht war, stürmte der kleine Mann erneut in das Gebäude und holte eine Frau mit Truthahnhals heraus, die erbittert versuchte, mit ihrem Regenschirm auf ihn einzudreschen. Ein nutzloses Unterfangen, da er sie geschickt über seinem Kopf balancierte. Ihnen folgte eine vor Angst bebende Zofe, die eine voluminöse Reisetasche fest umklammert hielt. Das Männchen setzte die aufgebrachte Frau ordentlich neben dem größten Haufen ab, und während sie kreischend die Wachen aufforderte, ihren Retter zu verhaften, kehrte dieser noch einmal in das Wirtshaus zurück, um 3 schwere Koffer und 2 Hutschachteln zu bergen. Tiffany erkannte die Frau, aber es würde bestimmt kein freudiges Wiedersehen werden. Es war die Herzogin, Mutter von Letizia und ein richtiger Drachen. Ob Roland wirklich begriffen hatte, was er sich da einhandelte? Letizia selbst war ja noch ganz okay, falls man auf diesen Typ stand, aber ihre Mutter hatte offenbar so viel blaues Blut in den Adern, dass sie eigentlich hätte explodieren müssen, womit im Zweifel jeden Augenblick zu rechnen war. Warum mussten die Größten denn auch ausgerechnet aus dem Gebäude Kleinholz machen, in dem diese alte Schreckschraube abgestiegen war? Das hatte Tiffany zu ihrem Glück gerade noch gefehlt. Und wie würde die Herzogin darauf reagieren, dass Roland und seine aquarellierende Zukünftige in dem Wirtshaus ganz ohne Anstandsdame allein zurückgeblieben waren? Die Antwort auf diese Frage nahte bereits in Gestalt des kleinen Wachmanns, der die beiden just in diesem Moment an ihren kostbaren Gewändern auf die Straße schleifte. Roland trug einen etwas zu groß geratenen Abendanzug und Letizia Rüschen über Rüschen. In Tiffanys Augen genau das passende Fähnchen für eine Person, die zu nichts zu gebrauchen war.